Employ Me.
Employ Me.
Hallo Vivian.
Hallo Lynn und hallo zu Folge 5.
Es nimmt tatsächlich auf. Guck. Wir hatten gerade ein dreimaliges Aufnahmeproblem, aber wir haben es jetzt gelöst.
So.
So sieht es nämlich aus. Wir haben uns heute hier versammelt für die 5. Folge von Employ Me.
Diesmal zum Thema?
Heute geht es ums Recruiting. Recruiting im weiteren Sinne, im weiten Sinne. Wir beleuchten das Thema aus verschiedenen Ecken und versuchen, eine Antwort zu finden darauf, was die Aufgaben des Recruitings heutzutage in Unternehmen und in Kanzleien sind. Und ich übernehme heute die Einleitung. Es ist immer wie so ein Bewerbungsgespräch. Die Einleitung,
passend zum Thema.
Passend zum Thema, ja. Die Einleitung ist folgende. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Auf die Idee gekommen sind wir eigentlich dadurch, dass wir uns damit beschäftigt haben, wie wir ja in den letzten Folgen schon uns ausgemehrt haben über das Thema Millennials und was Millennials heutzutage auf dem Markt suchen und was sie brauchen und wie sie zu fassen sind und vor allem auch zu behalten und erstmal zu bekommen sind. Und ein Thema, mit dem man sich in Deutschland ja relativ wenig bis jetzt auseinandergesetzt hat, wenn man jetzt nicht in der Szene so drinsteckt oder auch unbedingt im Unternehmen arbeitet, ist eben das aktive Recruiten von Bewerbern. Und das liegt daran, dass bis jetzt der Arbeitsmarkt, oder sagen wir bis vor einiger Zeit, der Arbeitsmarkt so ausgelegt war, dass sich die Bewerber um die Stellen kloppen mussten, insbesondere jetzt in Kanzleien auch, dass es so war, dass man als Bewerber dorthin gegangen ist und eigentlich froh war, wenn man irgendwie untergekommen ist und erstmal sich so ein bisschen damit abfinden musste, dass man erstmal kleinere Brötchen backen musste und sich vielleicht so ein bisschen hocharbeiten musste. Die Realität sieht aber jetzt inzwischen einfach ein bisschen anders aus und sowohl Unternehmen als auch Kanzleien, die ja auch Unternehmen sind, haben Bewerberprobleme. Der Markt hat sich geändert, es ist zu einem Bewerbermarkt gekommen, also es gibt es gibt mehr Stellen als Bewerber. Genau. In der Vorbereitung zu dieser Folge haben Vivian und ich uns mit verschiedensten Leuten getroffen und uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe mich unter anderem mit einem sehr erfolgreichen Recruiter auseinandergesetzt oder ihn getroffen zum Mittagessen. Er hatte Zeit für mich, es war sehr nett von ihm. Nils Kleffel heißt er. Der hat bei ganz unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet, sowohl in England als auch in Deutschland und kennt insofern auch den Unterschied so ein bisschen zwischen dem englischen Markt und dem deutschen Markt. Im englischen Raum, also sowohl in England als auch in Amerika, ist überhaupt diese Stelle oder diese Jobbezeichnung des Recruiting viel selbstverständlicher. Es wird auch viel selbstverständlicher von Unternehmen benutzt, dass zum Beispiel Headhunter für Unternehmen Bewerber suchen und vorsuchen und scannen und so weiter. Und es hat auch keinen merkwürdigen Touch. Also es hat keinen, so ein bisschen so ein shady Beigeschmäckle, was ich persönlich, als ich die Jobbezeichnung Recruiter gehört habe, dachte ich immer, was ist das denn? Ist das so ein Parasitenberuf, wie so ein Makler, der von Werten anderer Menschen sein Geld zieht. Das war immer so ein bisschen mein Vorurteil. Naja, und dieses Treffen mit dem Nils Kleffel, der selbstständig ist und inzwischen auch selber Recruiter ausbildet, der bei Michael Page unter anderem gearbeitet hat und so, der hat mir so ein bisschen dargestellt, dass dieser Beruf eben eigentlich noch nicht so richtig verstanden wird in Deutschland. Also dass es ein viel größeres Feld ist als nur das Weitergeben von bloßen Lebensläufen oder das Ausfüllen von bloßen Positionen, sondern dass es da um viel, viel, viel mehr Dinge geht und dass es ein sehr anspruchsvoller Job ist insofern, als dass man gleichzeitig die Bewerber als auch die Arbeitgeber handeln muss und die quasi zusammenbringen muss. Es ist wie ein Austarieren der zwei Pole. Das fand ich alles sehr, sehr interessant und das hat mir sehr weitergeholfen. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns jetzt versucht, hier für diese Folge zwei sehr interessante Frauen zu suchen, die auch recruiten.
Ja. Genau. Wir haben uns also zwei super Gästinnen eingeladen für diesen Podcast. Interessanterweise sind wir so, also auf sehr persönlicher Ebene auf diese Kontakte gekommen, weil ich mit beiden, ich persönlich mit beiden schon zu tun hatte und mit beiden schon persönliche Recruiting-Erfahrungen gesammelt habe. Wir haben nämlich einmal die Britta hier, die ist Partnerin in einer Arbeitsrechtsboutique und ist bei Pushwarlich tätig und dort für das Recruiting verantwortlich. Und dann haben wir die Vera hier, die arbeitet bei Delivery Hero und ist bei Delivery Hero fürs Recruiting verantwortlich. Offensichtlich habe ich mich also bei beiden Unternehmen schon beworben. und hatte mit beiden schon Kontakt. Und wir denken, dass es deshalb interessant ist, dass wir heute mit den erfolgreichen Frauen hier uns unterhalten, weil sie natürlich auch unterschiedliche Erfahrungen haben. Einmal die Kanzleierfahrung und einmal diese, sagen wir mal, das große Startup Delivery Hero. So kann man noch so sagen. Ihr versteht euch vielleicht noch so als ja. großes Startup.
Und was nicht mehr aufhört zu wachsen, also ja. immer größer wird, immer größer wird.
So, und vielleicht können wir die Erfahrungen, die ihr sammelt, gegenüberstellen. Aber vielleicht stellt ihr euch nochmal selber vor. Also vielleicht, Vera, vielleicht fängst du an und erzählst einfach nur mal ganz kurz, was du machst und was deine Geschichte ist.
Was meine Geschichte ist? Oh Mensch, wo soll ich da anfangen? Machen wir es ganz kurz und knapp. Also Vivian hat es ja gerade schon gesagt, mein Name ist Vera, ich bin Manager in unserem Talent Acquisition Team, weil Recruiting heißt nämlich heutzutage in so hippen Unternehmen wie unserem Talent Acquisition. Und bin da jetzt seit fast 4 Jahren. Also in 2 Wochen habe ich mein 4-jähriges. Man muss dabei bedenken, dass Delivery Hero selbst ja erst 8 ist. Ja. Also ich habe quasi die Hälfte der Unternehmenslebenszeit schon im Unternehmen verbracht und habe deshalb auch viel gesehen. Ich habe da angefangen 2015 im Dezember. Und war da Recruiting-Partnerin. Das hat so ein bisschen ja, den Touch auch zu der Kanzleiwelt. Und das war es damals auch, weil wir waren halt extrem im Wachstum. Unsere Recruiting-Abteilung wurde aufgebaut. Wir waren 6 Leute, glaube ich. Wir waren 300 Leute im Unternehmen und wollten größer werden. Und ich war vorher selber bei einem Headhunter und habe mich da um HR-Stellen gekümmert. Hatte deshalb dieses Netzwerk und dann bin ich aber zu Delivery Hero gekommen und es war klar, ich übernehme HR. Hatte ich auch Kenntnisse drin, ja. Und da HR aber in der Schirmherrschaft unseres CFOs damals war, der eben nicht nur HR verantwortet hat, sondern auch Finance und Legal, musste ich irgendwie ins kalte Wasser springen und eben Finance und Legal auch noch übernehmen. Und ich bin ehrlich, und das sage ich auch meinen Kandidaten, ich hatte wirklich keine Ahnung von Finance. Legal hatte ich immer ein persönliches Interesse, aber auch nicht so in der Tiefe. Finance, keine Ahnung. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Also habe ich Finance und Legal eben auch noch übernommen und habe damals mit unserem CFO quasi Recruiting-Strategien aufgebaut für diese Bereiche. Ja. Und da wir auch gewachsen sind, habe ich jetzt das Glück und die Möglichkeit, eben auch ein Team zu haben. Deswegen bin ich jetzt Manager und habe 2 Recruiter in meiner Verantwortung und noch eine Koordinatorin und jemand, der sich um alles kümmert, was irgendwie so im Hintergrund abläuft und darum, dass alles besser wird, ja, und die Recruiter ein einfaches Leben haben. Und noch eine Mitarbeiterin in Elternzeit.
aber jetzt nochmal zur Klarstellung. Ihr verantwortet jetzt als euer Team nur den Bereich HR, Legal und Finance.
Ja, wobei Finance natürlich auch noch ein bisschen größer gefasst ist. Ne? Also ja. Mittlerweile ist es eben nicht mehr nur Accounting und Controlling, sondern Procurement-Themen sind da drin. Da ist unser komplettes SAP-Team drin. Das sind nur zum Vergleich, als ich da anfing, waren in diesen 3 Bereichen 60 Mitarbeiter. Mittlerweile sind es 300.
Mhm. Also in 4 Jahren.
In krass. 4 Jahren.
Ja, okay.
Ja. Ja, das sind irgendwie 300% oder also.
Starkes Wachstum.
Ja, genau.
Mhm. Okay.
Vera? Ja. ja, hallo, ich bin Britta. Wie Vivian schon gesagt hat, bin ich vielleicht hauptamtlich Partnerin der Arbeitsrechtskanzlei. Also ich bin klassisch ausgebildete Juristin und Anwältin. Mache aber bei uns in der Kanzlei das Recruitment zum Teil für die Legals, wie wir immer schon sagen. Also wir haben ja natürlich nicht nur fachliche Mitarbeiter, vom wissenschaftlichen Mitarbeiter über Referendare und Anwälte, sondern eben auch Mitarbeiter in der Buchhaltung, im Marketing, klassische Assistenz. Das ist nicht meine Spielwiese, wir haben uns das aufgeteilt. Warum? Zum einen, das sieht man an meiner Tätigkeit, weil wir das halt ja nicht hauptamtlich machen, sondern mal so nebenbei. So in einer idealen Welt würde man, also nebenbei, dafür ist das Thema schlichtweg zu wichtig, nebenbei machen wir das nicht, aber das liegt so ein bisschen daran, wie wir als Kanzlei arbeiten. Bei uns ist es nämlich so, dass alle Mitarbeiter auch noch Zusatzaufgaben haben über ihr klassisches Tätigkeitsfeld. Also jeder Anwalt hat auch noch und auch die Partner dann in der Verantwortung Zusatzaufgaben, IT, Marketing und bei mir eben Recruitment Legals. Und da bin ich da irgendwie jetzt eben die Ansprechpartnerin. Ich habe auch einen Partnerkollegen in Frankfurt, der macht quasi das Pendant für die Non-Legals. Und dann haben wir entsprechend zugeordnete Managerstellen, wo wir dann zusammenarbeiten. Zu meiner Geschichte, ich bin da reingestolpert, weil mit der Geschichte, ich habe eine ganz klassische Laufbahn, die jetzt im Nachgang so aussieht, als wenn man diesen von Anfang an so geplant hätte und so total die glatt gelaufen wäre. War nicht so, kann ich ehrlich sagen. Aber wie das dann halt so ist, klar, man studiert, man macht sein erstes Staatsexamen, dann ist man irgendwo wissenschaftliche Mitarbeiterin. War ich in einer amerikanischen Großkanzlei, dann habe ich mein Referendariat gemacht in Berlin und dann als Anwältin angefangen zu arbeiten. 2007 mittlerweile auch schon, ist immer ein bisschen gruselig, wenn man sich das dann so vorrechnet und denkt so, oh,
da reden wir nicht.
Mach das jetzt, nee, genau, lieber nicht. Da gehe ich jetzt mal geschmeidig drüber hinweg. Und seit 2010 bin ich dann halt bei Puschwalig, habe da als Managing Associate angefangen, bin 2014 Partnerin geworden und weil die Kanzlei eben diese Strukturen hat mit diesen Zusatzaufgaben, das war von Anfang an so, hat man halt geguckt, ich kann ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr sagen, ob da jetzt gerade irgendwie keiner anderer war, der oder ich mich nicht schnell genug weggeduckt habe oder irgendjemand dachte, ich bin dafür geeignet, keine Ahnung. Ich bin da irgendwie dazu gekommen, dass ich halt Stück für Stück immer mehr in diesen Vorstellungsgesprächen mit drin saß, am Anfang für wissenschaftliche Mitarbeiter und das hat sich dann so entwickelt. Und insofern finde ich es ganz spannend, was du erzählt hast. Wir haben auch, glaube ich, vielleicht nicht so schnell, aber doch eine ziemliche Entwicklung hinter uns. Das merkt man halt extrem im Recruitment, weil man erstens, man muss die Stellen ja dann füllen, die sich entwickeln, die man braucht. Und gerade immer, wenn auch viel zu tun ist, das ist so meine Erfahrung, das sind immer die schlechtesten Kombinationen, wenn gerade fachlich ganz viel zu tun ist. Brauchen wir natürlich Leute und dann habe ich eigentlich überhaupt keine Zeit, auch noch mal eben nebenbei zu recruiten. Ja. Aber vielleicht zu den Eckpunkten und zu der Entwicklung ganz kurz. Als ich angefangen habe, also die Kanzlei ist 2006 gegründet worden, ich habe angefangen 2010, da waren wir in Berlin. Jetzt sind wir an 4 Standorten mit 35 Anwälten und laufen perspektivisch auf insgesamt, glaube ich, dann doch 100 Mitarbeiter zu. In so 70, 80, das ist ja immer mit Referendaren, mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, das schwankt, aber so in der Größenordnung. Und das, irgendwo müssen die Leute ja auch herkommen.
Ja, mega interessant, weil ich, also gerade wenn man sich ja ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, wir haben uns ja letztens zum Essen getroffen, und das Beeindruckende ist eigentlich, dass das ja wirklich ein Job ist, das ist ja ein Job. Das ist ja eine Stelle. So,
voll Zeit.
Ne? Und das so nebenher zu machen, ist halt schon echt eine krasse Nummer, also weil es ja auch einfach viel, also einfach Zeit, das Zeitfressen. Du musst die Leute sehen, du musst die koordinieren, das muss dann irgendwie passen, dann musst du deine eigene Arbeit noch drumherum organisieren. Also das finde ich schon sehr viel, stelle ich mir sehr viel vor.
Vielleicht muss ich an der Stelle einmal, ich mache das natürlich nicht alleine. Wir haben ein ganz tolles Team, die da natürlich so Dinge wie Terminkoordination, also gebe ich jetzt nicht vor, dass ich dann am Telefon hänge und die Bewerber anrufe und sage, wann würde es ihnen denn passen? Ja. Und wir hätten hier Zeit. Das funktioniert nur im Team. Ja. Aber klar, trotzdem muss man Zeit investieren.
Also mal in medias res überzuleiten. Wir hatten ja in der letzten Folge uns damit auseinandergesetzt, ob es ein sogenanntes Millennial-Mindset gibt und wenn ja, wie das aussieht, und haben dabei festgestellt, dass es womöglich eher so ist, dass ein gesamtgesellschaftlicher Wandel stattfindet, der vor allen Dingen vorangetrieben ist durch die Digitalisierung und bestimmte Ergebnisse der Digitalisierung, die sich eben auch auf Arbeitnehmer auswirken und insofern auch auf die Bewerber. Und dass wir als Millennials einfach in der Position sind, aufgrund der momentanen Arbeitsmarktsituation und aufgrund der Erziehung, die wir genossen haben, dass wir jetzt einfach so laut sind, uns hinstellen und bestimmte Forderungen stellen. Genau, und vor dem Hintergrund hat sich für uns die Frage gestellt, ob ihr in eurem Recruiting-Prozess diese Bedürfnisse wahrnehmt, erstens, und wenn ja, wie ihr darauf eingeht, also wie ihr dem entgegnet.
Was mich persönlich interessieren würde auch, ist, was ist euer Selbstverständnis von Recruiting und was ist die Aufgabe, das geht vielleicht sogar ein bisschen mehr noch an Vera, was ist die Aufgabe von einem Recruiter?
Ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen davon, ne? Also vielleicht erzähle ich da einfach mal von meinem persönlichen Erlebnis, als ich bei Delivery Hero angefangen habe. Und zwar saß ich dann im Vorstellungsgespräch mit meiner damaligen Teamleiterin und noch einer Recruiting-Partnerin, die da drin saß. Und es ging darum, was ich mir denn erwarte und was denn meine Vorstellungen sind. Und ich habe halt ganz klar gesagt, also wenn ihr jemanden sucht, der einfach nur irgendwie CVs weiterleitet, bin ich nicht die Richtige. Wenn ihr jemanden sucht, der irgendwie berät und konsultiert und irgendwie so ein Talent Advisor ist, und auch so ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich jetzt immer wieder in das Englische abschweife, aber wir sind englischsprachig, so ein bisschen Consulting macht und auch ein bisschen kritisch die ganzen Sachen, ja, hinterfragt und auch berät, dann, glaube ich, haben wir eine Zukunft miteinander, ja. Und so sehe ich auch meinen Job. Also ich, wenn ich eine Stellenbeschreibung bekomme, ja, wie läuft das dann mal ab? Also erstmal geht es auch viel um Training und Erziehung meiner Hiring Manager. Weil ich
also Hiring Manager, ganz kurz für mich, ja, als Unwissende, sind die Leute, die also für die Bereiche, die entscheiden, also in bestimmten Bereichen, im Finance jetzt zum Beispiel, uns fehlt hier ein, wie auch immer die heißen,
Controller?
Ja, einer, der die Prozentrechnung macht.
Ja, der Hiring Manager ist eigentlich immer im Prinzip der direkte Vorgesetzte. Der direkte Vorgesetzte, der am Ende auch entscheidet.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Das muss nicht unbedingt derjenige sein, der die Kostenstelle innehat, sondern er hat halt ein Team und dem fehlt jemand. Oder bei, ne, bei uns eher selten, es geht jemand und der muss nachbesetzt werden. Ich habe meistens neue Positionen. Wir brauchen zusätzlich jemand.
Ja. Ja?
So, und dann weiß der mittlerweile, weil ich bin ja schon ein bisschen da, aha, Vera ist meine Ansprechpartnerin, gehe ich mal zu ihr hin. Dann kommt er an und ich sage, ja, okay, was suchen wir denn?
Ja.
Und dann möchte ich halt ganz klar, dass der sich darüber Gedanken macht, was für ein Profil er sucht. Weil wenn ich nicht weiß, was ich suche, wie soll ich dann wissen, wenn ich es gefunden habe? Ja, also gibt's, bei uns gibt es so ein Kickoff-Sheet, was ich sehr gerne benutze, wo generelle Informationen drinstehen, wie ist es eine neue Position, ist es eine Nachbesetzung, ist es eine vertrauliche Rolle oder nicht. Wenn vertraulich, warum ist die vertraulich?
Hm.
Dann geht es weiter um die Aufgaben, um die Position an sich. Ja, da wird ganz klar beschrieben, was ist denn, was soll die Position oder die Rolle on a daily base machen, was sind die Herausforderungen der Position, was sind Projekte, an denen die arbeiten, wie viel Reisetätigkeit ist dabei.
Du zwingst sie, dass sie sich, dass sie konkret werden.
Ja, weil ja, weil wie schon gesagt, also wenn die nicht wissen, was sie selber suchen, dann ist es so ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen suchen.
Mhm.
Ja, ich kann gerne irgendwie mit 5 Millionen Leuten sprechen. Ich habe die Zeit aber nicht dafür. Ich möchte das schon auch ein bisschen effizient gestalten.
Weil
die möchten ja auch, dass derjenige so schnellstmöglich anfängt.
Ja.
Ja. Dazu muss der aber auch wissen, und da bin ich aber auch so ein bisschen challenging und sage, denk nicht nur an jetzt, sondern denk an die Zukunft, weil bis der anfängt, dauert das ein bisschen, ja. Selbst wenn wir den kompletten Prozess in einem Monat durchhaben, das dauert entweder, weil der eine Arbeitserlaubnis braucht oder weil der eine Kündigungsfrist hat, mindestens plus 3 Monate.
Ja.
Ja? Und da kann sich in einem Unternehmen wie unseren schon einiges geändert haben. Also denk einfach, was willst du mit dir machen? Ja? Auch Entwicklungsmöglichkeiten. Also im Prinzip ist in diesem Kickoff-Sheet alles drin, was Kandidaten auch fragen.
Mhm.
Ja?
Das heißt, du musst aber auch selber den ziemlichen Überblick inzwischen gemacht haben, wie dieser eigene Bereich funktioniert. Also man muss auch als Recruiter auch inhaltlich wirklich ziemlich drinstecken in dem Thema, um sehen zu können, okay, das sind nicht genug Entwicklungsmöglichkeiten, die ich verkaufen kann zum Beispiel.
Ich glaube, das muss man nicht, aber wenn man ein guter Recruiter sein möchte, sollte man das. Mhm. Also ich habe super viel recherchiert in meiner Vergangenheit. Ne? Ich habe ja gesagt, ich hatte keine Ahnung von Finance. Ich hab mir von unserem CFO erklären lassen, was der Unterschied zwischen Finance und Corporate Finance ist.
Ja, da würde ich dann auch gleich nochmal einhalten.
Nee, ich habe mich hingesetzt in meiner, nicht in meiner Freizeit, aber wenn es um Controlling ging, habe geguckt, was ist denn Cohort-based Controlling. Ja, was sind denn Kohorten? Wie funktioniert das? Ist ein bisschen Recherche und Interesse. Und ich glaube, wenn man Interesse zeigt für den Fachbereich, für den man verantwortlich ist, dann ist man auch akzeptierter einfach als Stakeholder.
Ja? Also akzeptierter im Unternehmen für die Ansprechpartner im Unternehmen.
Und für die Kandidaten. Und es geht auch so ein bisschen um Value Fit. Ne? Ihr habt das vorhin angesprochen, Werte, Unternehmenswerte werden immer wichtiger und ich bin selber Manager, das heißt, ich bin selber ein Hiring Manager und ich weiß, dass wenn man in der Not ist, man viele Sachen einfach gerne übersieht, ja?
Ja.
Und man über viele Sachen
hin... Das teile ich. Man wird dankbarer.
Ja.
Und
man, okay, der hat das und das nicht, aber lass uns doch trotzdem mal mit ihm sprechen. Nein, bringt dir nichts, ja.
Worauf das ist wie beim Tinder, wenn man irgendwann verzweifelt wird.
Schön, krass. Das
komm, ist sehr, mal hier.
Schön.
Lynn, danke, dass du das sagst. Weil ich sage, das ist wirklich ein Vergleich, den ich und eine Analogie, die ich immer bringe.
So.
Recruiting ist wie Dating. Es ist nichts anderes als Dating. Weil die Sache ist die, wenn ich einen Partner suche, dann habe ich bestimmte Vorstellungen. Ja? Ich möchte, dass der Partner gewisse Sachen erfüllt. Das sind vielleicht nur 3 Kriterien. Aber ich weiß, nach dem ersten Gespräch, wenn der diese 3 Kriterien erfüllt, toll, den möchte ich ein zweites Mal sehen. Oder wenn er sie nicht hat, dann macht es doch keinen Sinn, sich weiter mit ihm zu treffen, oder?
Ist meine Rede. Aber meine Freundin werfen mir mal vor, ich bin Highschool-Musical-Kind. Aber
wenn wir diese Analogie schon ziehen zum Dating, das ist ja auch sehr persönlichkeitsabhängig und geschmacksbezogen. Ist es denn so, dass wenn du mit den Vorgesetzten, also den Hiring-Managern, dich unterhältst und dir dann wahrscheinlich auch etwas über das jeweilige Team erzählen lässt, in das recruited werden soll, dass für dich entscheidend ist, dass der Bewerber auch persönlich in das Team passt? Spielt das eine Rolle?
Also ich glaube, man sollte immer gucken, dass man irgendwie ein diverses und komplementäres Team zusammensetzt.
Aha.
Damit derjenige, also ich versuche das bei meinem Team, ja, ich versuche, dass da jeder Stärken hat. Und die Stärken des einen, die Schwächen des anderen ausgleichen können, sodass man diese Teamarbeit auch fördert. Ne? Also, und ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können, Micro zu managen.
Britta, wie ist denn das bei euch? Was denn jetzt?
Was ich interessant finde an der Frage ist der Grund, warum du jetzt natürlich auch Britta fragst, ist, weil Kanzlei ist ein eigenes Habitat.
Richtig.
Aber dann auch, ich glaube, vielleicht hat es auch mit der Größe des Unternehmens zu tun. Ne? Also, aber ich wollte jetzt nicht
die Antwort vorwegnehmen. Wir gucken mal, ich versuche mich mal an so 2-3 Punkten vielleicht zu arbeiten. Ich glaube, was grundlegend unterschiedlich ist, ist, dass in dem Kanzleiumfeld, oder ich gehe jetzt mal weiter, Juristenumfeld, ja, Kanzleiumfeld wahrscheinlich eher, die Berufsbilder, die Stellen, die es da gibt, relativ klar sind. Mhm. Also da kann man jetzt nicht so viel spielen. Mhm. Da gibt es halt eben, die Juristenausbildung ist ja auch, wie sie ist. Und dann gibt es eben die verschiedenen Momente innerhalb dieser klassischen, ich sag mal, Volljuristenausbildung, die Momente, wo man dann in einer Kanzlei aufschlagen kann. Und wenn ich eben nach dem ersten Staatsexamen daher oder während des Studiums komme, dann bin ich irgendwie studentischer Mitarbeiter und wenn ich nach dem zweiten Staatsexamen daherkomme, dann bin ich wahrscheinlich Anwalt. nicht alle haben eine Zulassung, aber dass man da jetzt so bunt Stellenprofile ausgestalten kann, ist, glaube ich, im Kanzleiumfeld was, das eher schmaler ist. Fachlich ist relativ klar, was wir suchen.
Ja.
Wir sind halt eine Arbeitsrechtsboutique. Ja. Dann, es gibt bestimmt wahnsinnig tolle Gesellschaftsrechte, also nicht bestimmt, es gibt sicherlich auf jeden Fall ganz viele tolle Gesellschaftsrechte da draußen auf dem Markt, mit denen können wir nur in der Kanzlei überhaupt nichts anfangen. Also fachlich ist relativ klar, was wir brauchen. Und wir gucken dann halt, wenn wir haben keine klassische Stellenbeschreibung, weil wir dafür dann doch nicht die Größe haben. Wir haben jetzt keinen Ordner, wo wir dann eine Stellenbeschreibung rausziehen und sagen so, weil das bei dem, was wir suchen, relativ klar ist. Wir gucken halt bei dem Teamfit, bei den Soft Skills, Persönlichkeitsfaktoren, da überlegen wir uns schon sehr genau, was wir suchen und was gut zu uns passen würde. Und,
ja. Ist das eine generelle Antwort, die ihr dann findet, oder ist das Team mit Needs? Weil ihr arbeitet ja nicht in speziellen Teams
genau,
zusammen.
Genau, das muss man vielleicht auch einmal erklären, ja. Das ist vielleicht auch in der Kanzleiwelt eine Besonderheit. Wir haben, es gibt die Partnerebene und dann gibt es angestellte Anwälte, ohne dass wir jetzt extrem hierarchisch sind, aber das ist eben die klassische Struktur, die so eine Kanzlei hat. Und sonst ist es oft so, dass ein Partner mit bestimmten Associates, 1, 2, 3 zusammenarbeiten mit bestimmten angestellten Anwälten. Das ist dann quasi das kleine Team im Gesamtsystem. Das ist bei uns nicht so. Wir arbeiten komplett übergreifend über die Standorte, jeder Partner mit jedem Associate potenziell, egal ob Berlin, Düsseldorf, Frankfurt oder München. Und insofern Teamfit ja, aber irgendwie dann doch für alle 35.
Mhm. Ja, also vielleicht ist es dann doch auch mehr ein Unternehmensfit, oder?
Ja.
Das wollte ich nämlich nochmal sagen. Also wir Teamfit, natürlich, ganz klar, wenn du auf jedem Flur irgendwie eine Tür aufmachst, wenn es denn Türen gibt, ich sehe das Team irgendwie anders und hat eine andere Kultur. Das soll ja auch so sein. Aber es gibt Unternehmenswerte und jeder Mitarbeiter, der neu ins Unternehmen kommt, sollte sich mit den Unternehmenswerten identifizieren können, weil das der kleinste gemeinsame Nenner ist. Ja? Und wie das dann individuell gehandhabt wird, ist völlig egal. Hauptsache, man hat irgendwie diese Unternehmenswerte und man teilt die gemeinsame Vision und Mission. Ja, möchte diese Mission erreichen. So ist das zumindest bei uns.
Mhm. Aber das setzt ja voraus, dass man auch wirklich eine feste Mission hat. Oder dass man sich zumindest sehr bewusst dessen ist, wie die Mission lauten soll und dass die auch schon getragen wird. Ne?
Also, ja.
Und ich glaube, oder so erlebe ich das im Moment so ein bisschen bei vielen Kanzleien, ist, dass die Kanzleien um diese Mission ein bisschen ringen.
Ja.
Weil sie merken, dass die Mission, die sie eigentlich bis jetzt gefahren haben, nicht mehr mitgetragen wird und einfach nicht mehr akzeptiert wird, sodass sie sich überlegen, Snoppela, vielleicht müssen wir mal eine andere Mission fahren. Also das setzt ja wirklich schon sehr viel Reflexion voraus, auch unter den schon bereits in dem Unternehmen seienden Menschen.
Ja, und richtig. Und also wir haben diese Mission wir predigen sie jetzt nicht jeden Tag, aber wir leben sie vor.
Wird sie getragen? Also ist es so?
Hast du meinst jetzt so von allen Mitarbeitern?
Also auch insbesondere von den Equity-Partnern, also von denen, die das ja eigentlich
absolut verantworten. Absolut, ja. Also auf Partnerebene absolut. Wir haben eine sehr transparente Partnerschaft, wir haben eine sehr, auch da wieder teamorientierte Partnerschaft, offen, wir teilen sehr viel, was du vorhin mit Sharing meintest, wir haben, da ich in dem Umfeld schon sehr lange arbeite, in dieser Kanzlei, muss man manchmal, oder erfreut es einen, wenn Leute von außen dazukommen neu und einen dann nochmal spiegeln, was das so Besondere ist. Nicht, dass man das selber nicht weiß, aber wenn man so täglich in einer Kanzlei arbeitet, dann frage ich mich ja jetzt nicht jeden Tag, was ist denn jetzt hier anders als woanders? Sondern dann ist man da so in seinem Umfeld und wenn dann jemand von außen dazukommt und einem spiegelt, in welchem anderen Umfeld er bisher gearbeitet hat, dann denkt man sich, oh, okay, das ist jetzt nicht normal. Wie cool ist denn das eigentlich?
Das geht mir ganz genauso.
Ja, das ist so. Und da ist zum Beispiel dieses Teilen, es gibt keine Wissenssilos, da schottet sich niemand ab. Wir teilen alles, wir haben ein komplett offenes System. So, ich will jetzt gar nicht abschweifen, aber deswegen tragen wir das auch alle. Wir haben uns dazu verständigt, verpflichtet, wir wollen das.
Ich stelle mir das so vor, dass es wirklich eine, und zwar bei euch beiden, eigentlich eine ständige Arbeit ist, bei euch
gerade also aus meiner Erfahrung halt, dass Kanzleien da ziemlich am Schwimmen sind momentan, was ihre eigene Mission angeht. Und bei so großen Unternehmen, also wie ihr es ja seid, stell es mir nicht einfach vor, diese Mission quasi auch immer wieder aktuell zu halten. Also insofern, als dass du ja einfach immer wieder Leute hast, die entwickelt sich ja bestimmt auch weiter. Dieses Jahr wird ja nicht genau die gleiche sein wie vor 3 Jahren. So, ne? Also, nee. Und das immer wieder, das ist ja, ein ständiger Prozess. So. Stell ich mir anstrengend vor.
Also, wobei die Mission ja schon stark ans Produkt gebunden ist und die Mission entwickelt sich mit dem Produkt. Generell sollte aber der Grundtenor gleich sein, sonst verkauft man sich ja und verfälscht sich ja. Das, auch Unternehmenswerte können sich irgendwie anpassen, das ist schon richtig. Aber genau das, also ne, nur mit diesen Werten und mit dieser Mission, deswegen ist ja Recruiting so wichtig, weil wir sind der Filter am Anfang.
Ja.
Und wir sind, also wieder eine Analogie, ich liebe Analogien, wir sind Türsteher. Wir kontrollieren,
wer das Unternehmen... Das finde ich schön. Wer mich als körperlich vor Augen hat, der würde direkt nicht den Türsteher verbinden, aber das finde ich super.
Und es ist, also wenn man sich unseren Prozess, ja, wir haben so eine Prozesspräsentation anguckt, dann haben wir absolutes Vetorecht. Und deswegen ist eben das Gespräch, was wir mit den Kandidaten führen, nicht nur ein Screening-Call, sondern es ist ein Interview, es ist ein vollwertiges Interview, wo wir danach entscheiden können, möchten wir weiter mit dem machen oder möchten wir nicht weiter mit dem machen.
Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung für das Rollenverständnis. Ich habe das immer auch so verstanden, so wie dieses Dating-Bild, das ist auch ein Marketing-Thema. Das ist auch... Wir stellen uns ja auch da. Wir bewerben uns ja auch bei den Leuten. Es ist eben nicht mehr so, dass die dankbar sein müssen, dass sie kommen können, sondern wir müssen uns auch so darstellen und wir müssen uns vorstellen und präsentieren und so präsentieren, wie wir wirklich sind, aber auch gut präsentieren. Und ich führe den Prozess so, oder mein liebstes Ergebnis wäre, selbst wenn Leute, also ich möchte, wenn die aus dem Gespräch rausgehen und aus den Räumen rausgehen und sagen, boah, wie cool ist der Laden denn? Ich würde so gerne da arbeiten.
Absolut.
Das Gefühl möchte ich vermitteln. Und selbst wenn die am Ende eine Absage kriegen, weil es halt aus irgendwelchen Gründen mal dahingestellt nicht passt, möchte ich aber, dass sie sagen, okay, ich habe diese Kanzlei nur im Rahmen des Bewerbungsprozesses kennengelernt. Ich habe da nie gearbeitet, aber den fand ich toll. Und ja, man ist natürlich nicht begeistert, wenn man eine Absage kriegt. Aber ich möchte, dass die dann auch sagen, in ihrer Community, Mensch, das ist ein super Laden, die haben einen tollen Bewerbungsprozess durchgeführt, die waren nett, die waren offen, ich habe verstanden, was die sind. Bewirb dich da mal, wenn du mal dieses und jenes suchst. Das ist mein Ziel.
Ich möchte noch kurz bevor, also darauf konkret würde ich gerne was erwidern, aber vorher, weil wir vorher über Missionen und die Mission von dem Unternehmen gesprochen haben, habt ihr denn das Gefühl, dass... die Bewerber das auch einfordern? Also quasi, dass die Bewerber von euch wollen, dass ihr euch positioniert und weil sie sich daran ausrichten wollen?
Ich habe noch kein Bewerbungsgespräch geführt, egal auf welchem Teil der Karriere jemand sich befunden hat, wo das gefragt wurde. Also ich wurde noch nie gefragt, was ist denn ihre Mission als Kanzlei?
Ja.
Höchstens bei ganz erfahrenen Partner-Hire-Gesprächen vielleicht. Ja. Andererseits, oder anders gesagt, wir erzählen trotzdem was darüber und ich glaube, es kommt gut an. Mhm. Die sind das nicht gewohnt, vielleicht jetzt von Kanzleien nicht, weiß ich nicht. Aber wenn wir das jetzt sagen, habe ich immer das Gefühl, die finden das irgendwie, okay, sie haben einen Plan. Das finden wir gut.
Mhm.
Es wird nicht eingefordert, aber ich glaube, es wird positiv wahrgenommen. Ob man das dann mitträgt, ist das anders. Das ist aber dann eine Frage des Bewerbungsprozesses, ob man sich mit dieser Mission in diesem Umfeld identifiziert. Aber umso wichtiger ist es, finde ich, sie zu teilen. Weil das muss ja auch passen.
Also ich würde nicht unbedingt sagen, sie fordern eine Mission ein, aber sie fordern irgendwie eine Anteilnahme und eine, also du meintest von Impact.
Ja.
Und das sind Sachen, die höre ich ständig und die kann ich nachvollziehen. Ich möchte Ownership haben, ich möchte einen Impact machen, ich möchte irgendwie was Sinnhaftes machen in meinem Leben und gerade in so einem Unternehmen, was wächst, habe ich das Gefühl, ich kann da noch Anteil daran nehmen und kann da noch mitmachen.
Bin schuldig im Sinne, klar.
Und es ist ja auch hast du das
jetzt nicht erkannt? Ja, ich erinnere mich an unser Telefonat. Ja, ja, klar, na, vor allen Dingen, das ist ja, also irgendwoher kommt der Podcast ja, ne? Und auch der
von
Grund,
uns?
Und auch der Grund, warum ich mich damals bei euch beworben habe, das ist ja nicht gescheitert, weil wir nicht zusammen gepasst haben, sondern aus anderen Gründen. Aber ich erinnere mich auch daran, dass gerade wenn man aus der Kanzlei herausstößt, man das ja oft deshalb tut, weil man mehr Einfluss haben will und überhaupt Ownership haben will. Ich weiß, dass das bei euch, dass ihr das anders lebt. Also Britta, ich gucke Britta an, während ich das sage.
Podcast ist schwierig. Immer mal meine Videogeschichte.
Ja, klar. Darüber haben wir uns auch schon mal, ich glaube, schon an mehreren Stellen unterhalten, dass es, ihr pflegt ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich kann das nur sagen. Ich habe ja nie bei euch gearbeitet, aber ihr versucht ja eure Associates ganz früh an die Mandate wirklich echt dran zu lassen. Ihr behauptet das nicht nur, wie viele andere Kanzleien, sondern die sollen ja wirklich richtig mitmachen und Ownership haben. Mhm. Genau, und dass das natürlich am Anfang für First Years oder an Berufseinsteiger noch nicht so ein Selling-Argument ist, weil die noch gar nicht wissen, was das bedeutet.
Ja,
ja, aber das ist eine andere Frage. Ja, aber als du erzählt hast, gerade eben zum Thema
Marketing,
du bewirbst dich auch beim
Bewerber,
als Unternehmen. Das finde ich ganz spannend, weil da interessiert mich, also Folgendes, ich habe auch, bevor wir diese Folge hier aufgenommen haben, mich mit unterschiedlichen High Potentials in Anführungszeichen unterhalten, also Leuten, die eine hohen Berufsabschluss haben oder so viel gut ausgebildet sind, die auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind und was für die wichtig ist. Und was ich ganz oft gehört habe, ist genau diesen Punkt, dass sie schon auf der Ferse kehrt machen, in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, der Arbeitgeber tritt mir entgegen, also der potenzielle Arbeitgeber tritt mir entgegen aus einer Position des Herabschauens. Und du bist hier jemand, der will was von mir. Und du musst jetzt erstmal ganz hoch die Leiter steigen und dich ganz strecken, damit ich dich überhaupt in Betracht ziehe als potenziellen Bewerber für meine Stelle, die ich ausgeschrieben habe. Und ich stell mir das gerade in der Kanzlei sehr schwierig vor, weil vielleicht ist das vorgreiflich, weil euer Bewerbungsprozess sieht ja vor, dass die Bewerber mit vielen unterschiedlichen Partnern reden. Wie stellt ihr das sicher, dass jeder Partner das auch so handhabt?
Weißt du? Dass sie das auch, dieses Verständnis haben.
Ja, und dass das eben dann nicht kippt in Bewerbungsgespräch.
Dass dann irgendjemand auf einmal doch sagt, so, jetzt wollen wir doch mal sehen, wer der Bewerber hier ist. Und,
na, lass mal die Hosen runter. Ihr habt ja schon ein sehr anspruchsvolles Bewerbungsverfahren. Bei euch ist es auf jeden Fall so, ich erzähle jetzt einfach aus meiner persönlichen
Erfahrung. Jetzt kommt's.
Bei euch ist es auf jeden Fall so, dass ihr keine Berufseinsteiger einstellt, die gar keine Arbeitsrechtserfahrung haben.
Jein.
Also klares Jein. In irgendeiner Form
schon mal irgendwie,
ne?
Ja.
So ein bisschen Ahnung müssen die schon haben, weil ihr habt dieses ominöse Fachgespräch.
Ja, vielleicht kann ich damit einmal aufräumen bei der Gelegenheit.
Erstmal möchte ich euch sagen.
Dann sag was zum Fachgespräch.
Also das Fachgespräch, es ist ja ein echt, also es ist ein.
Wir nennen es übrigens jetzt fachlichen Austausch.
Gut. Also fachlicher Austausch. Ich weiß noch, dass ich damals aus dem Gespräch, also als ich mich bei euch beworben hatte, war ich ja Berufseinsteiger. Nun muss man auch dazu sagen, da hatte ich anderthalb Jahre gar nicht im Arbeitsrecht gearbeitet, sondern war im Kartellrecht, war also, meine Arbeitsrechtskenntnisse waren irgendwie eingefroren. Und das war für mich schon eine große Herausforderung. Ich bin danach rausgekommen und habe meinen Freunden erzählt, das war wie zweites Staatsexamen, mündliche Prüfung. So gestresst war ich. Also da muss man schon ganz schön sich strecken.
Ja, vielleicht, um da jetzt mal ein bisschen wieder
uns
zu entlassen, damit jetzt jeder, der zuhört und potenziell interessiert ist. Wir kriegen auf einmal,
es war fair. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es unfair war.
Immerhin.
Es war trotzdem, war
okay.
Fairer.
Wenn wir jetzt auf einmal eine riesen Delle in den Bewerbungen haben, dann ich schon
Nein,
also,
Chancenersatzforderungen.
Ja, also, wir sind ja lernfähig. Und wir entwickeln uns weiter und natürlich der Markt hat sich auch weiterentwickelt. Und wir haben, natürlich geht es auch an uns nicht vorbei, weil so vernetzt ist die Arbeitsrechtsanwalts-Juristen-Community dann doch, dass schon auch an uns herangetragen wurde, wie das teilweise ankommt. So, oder wenn man es eben, oder wenn wir es vielleicht gar nicht so wollten, dass es so ankommt, aber wenn Bewerber sich so fühlen, dann, das ist ja nicht der Plan, den wir da vermitteln wollten oder das Gefühl, was wir geben wollten. Aber wenn wir gespiegelt bekommen, oder das haben wir ja eben auch, dass das so wahrgenommen wird, dann haben wir uns überlegt, okay, müssen wir das irgendwie anders machen. Wie können wir das denn anders machen? Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, da hätte man vielleicht auch vorher drauf kommen können, wir sagen den Leuten das jetzt vorher. Ja, also weil, das, weil das ist jetzt irgendwie, da muss man, das ist jetzt keine wahnsinns lange Recherche gewesen, um da drauf zu kommen, aber man muss dann vielleicht doch irgendwie es mal merken. Und wir machen es jetzt einfach schlichtweg so, wir machen den Bewerbungsprozess sehr, sehr transparent und in dem Moment, wo wir die Bestätigungs-E-Mail für das erste Gespräch rausschicken, gibt es einen Bogen, der den Ablauf des Bewerbungsprozesses erklärt und da steht eben auch drin, Teil des Gesprächs oder der Gespräche, eines der Gespräche wird ein fachlicher Austausch sein. Mhm. Also dann ist schon mal dieser Überraschungseffekt und man verfällt in Schockstarre und oh Gott, wann habe ich denn zuletzt Arbeitsrecht gemacht? Das ist, fällt dann schon mal weg. Mhm. Und das andere ist, dass wir den Leuten auch am Anfang erklären, ganz ehrlich, das soll hier wieder mündliche Prüfung erstes, zweites oder ne, gegriffenes drittes Staatsexamen sein. Gar nicht. Nein, nee, alles war gut. Jetzt auch nee, ich sag das aber auch wirklich, nee, ich sag das wirklich so. Mhm. Bitte denken Sie jetzt nicht, es ist hier das, der Test fürs zweite Staatsexamen, mündliche Prüfung oder wir spielen das nochmal nach. Sie müssen jetzt nicht die 150% 1 plus mit Sternchenlösung hier runterbrechen. Uns geht es um zwei Dinge. Zum einen, wir sind nun mal eine Arbeitsrechtskanzlei und ich muss halt irgendwie zumindest einschätzen können, wo jemand arbeitsrechtlich steht. Mhm. Ich weiß natürlich, wenn jemand wissenschaftlicher Mitarbeiter ist oder schon 5 Jahre Anwalt im Arbeitsrecht, dass ich natürlich nicht den gleichen Maßstab anlegen kann. Mhm. Um was es uns geht, ist so ein bisschen zu gucken, was hat denn jemand schon gemacht? Aber viel, viel wichtiger ist, wie geht denn jemand an den Fall ran? Welche Fragen stellt er sich? Welche Gedanken macht er sich? Wenn da am Ende vielleicht nicht die Lösung rauskommt, die wir jetzt, wenn man, ich meine, wir beraten Fälle ja auch nicht immer in 10 Minuten, sondern wir beschäftigen uns mit komplexen Themen vielleicht auch mal über eine Woche in einem Memo. Da kann ich jetzt nicht erwarten, dass ein Bewerber so zack sagt und das ist es, sondern ich möchte verstehen, wie er rangeht, was er sich für Gedanken macht, was er sich für Fragen stellt. Darum geht es uns. Und das spiegeln wir jetzt offen und ich hoffe, dass nicht so viel Schockstarre solche Ergebnisse rauskommen. Aber das ist für uns wichtig, weil wir eben so arbeiten, wie wir arbeiten. Weil wir alle miteinander arbeiten und weil wir versuchen wollen, weil wir eben alle miteinander arbeiten und so querbeet und immer in unterschiedlichen Konstellationen, möchten wir sicherstellen, dass alle auf einem vergleichbaren Level sind, damit ich eben nicht anfange zu selektieren und zu sagen, oh, der Associate in Düsseldorf ist total super und der andere an einem anderen Startort, naja. Ja, sondern ich möchte eigentlich, oder so ist unser Gedanke, einen Pool haben, auf den ich komplett zugreifen kann.
Wir haben jetzt schon so viele schöne Punkte angesprochen. Und ich habe eine sehr enge Freundin, die vor 2 Wochen einen Recruiting-Prozess durchlaufen ist mit einem Legal-Tech-Startup. Und ich wollte ein bisschen von dieser Erfahrung erzählen und vielleicht mal wissen, was ihr davon haltet.
Sehr gerne, du hast das vorhin schon so geteasert. Ja, ich habe schon
einen kleinen schönen Spannungsbogen aufgebaut. So.
Also, meine Freundin ist Juristin. Hat allerdings bisher nicht als Anwältin gearbeitet, sondern im Bundestag als juristische Referentin für einen Bundestagsabgeordneten. Ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Bereich, weil sonst wissen wir sofort, um welches Legal Tech sich handelt. Also sage ich dazu nichts. Es ist aber so, dass der Bereich und das Legal Tech Startup inhaltlich matchen. Und dieses Legal Tech Startup hat einen Legal Manager gesucht. Warum suchen die Legal Manager? Weil Für den unbescholtenen Zuhörer, diese Legal-Tech-Unternehmen sind ja keine Anwaltskanzleien im klassischen Sinne. Die funktionieren gerade auf dem Markt über das Loophole des Inkasso-Unternehmens. Deswegen konnten die überhaupt tätig sein, sonst wäre es ein Verstoß gegen das Rechtsberatungsgesetz. Eckige Klammer zu. deswegen können die auch keinen Anwalt suchen, sondern suchen Legal-Manager. Genau, und für diese Position hat sie sich beworben, weil das eben spannend ist, jetzt gerade auch in so einem Startup tätig zu sein und in diesem Legal-Tech-Umfeld. Und dann hat man sich mit der Recruiting-HR-Dame darauf geeinigt, dass man sich Freitagabend um 18 Uhr zu einem lockeren Gespräch treffen würde.
Oh mein Gott.
Aha.
Das war die Frage. Das war, also sie, meine Freundin, also kommt zu einem lockeren Kennenlernen, kurzes Gespräch, eine Stunde war die Ansage mit den beiden CEOs des Unternehmens. Und dann kommt sie da hin und es war tatsächlich 3 Stunden da und wurde knallhartes Assessment Center mit ihr durchgeführt. Also sie war völlig überfordert.
Sehr locker.
Sie war super locker.
Was ist denn das nicht lockere Gespräch?
Spannende Frage. So, also es war, sie war natürlich, wie du eben auch beschrieben hast, ne, wenn du nicht vorbereitest und intransparent bist, total überfordert und hat sich dann da durchgekämpft durch die Aufgaben, die ihr auch gestellt wurden. Und ist mit einem super unangenehmen Bauchgefühl nach Hause gegangen und ist fest davon ausgegangen, dass man ihr eine Ablehnung schickt. War aber nicht so. Man hat sie dann also nochmal eingeladen zu einem weiteren Gespräch.
War ein lockeres Gespräch.
Ja, wo sie sich dann mit Kollegen, zukünftigen Kollegen getroffen hat, um mal zu gucken, ob das passt. Und dann hat man ihr nach diesem weiteren Gespräch mitgeteilt, dass man Interesse an ihr hätte, also richtiges Interesse. Jetzt war es aber so, dass in dem 3-stündigen Assessment Center man nicht darüber gesprochen hat, was man für sie tun könnte, sondern eben nur, was von ihr erwartet würde. Und sie hat dann auch also über das Gehalt gesprochen und da hat man nicht drauf reagiert.
Hat sie das von sich aus angesprochen oder wurde sie gefragt?
Das weiß ich nicht.
Weil, also das wäre ja wenigstens ein Schritt in die Richtung gewesen.
Kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich weiß aber, sie hat ungefähr eine Gehaltsvorstellung genannt und man hat ihr dann geantwortet, ja, das wäre zu hoch, aber irgendwie so in dem Dreh könnte man, aber nichts Genaues weiß man nicht, so ungefähr. So war das Ergebnis. Und dann hat man aber zu ihr gesagt, so, wir können uns das vorstellen, sag uns doch mal, ob du zu uns kommen möchtest und danach verhandeln wir über das Gehalt und so und melde dich doch im Laufe der nächsten Woche. So war die Vereinbarung. Und dann trafen wir uns also in der darauffolgenden Woche am Dienstag, im Verlaufe der Woche am Dienstag. Und während des Abendbrots, was wir zusammen eingenommen haben, erhielt sie eine Mail von dem CEO des Unternehmens, der ihr geschrieben hat, ja, ganz offensichtlich sei sie ja nicht so motiviert, in das Unternehmen einzusteigen. Sie hat sich ja noch nicht gemeldet. Und man würde eher lieber Leute einstellen wollen, die für das Unternehmen brennen, was bei ihr nicht der Fall sei. Also würde man jetzt von einer weiteren Zusammenarbeit absehen. Ich fand das ganz spannend, das so von außen zu betrachten.
Und es war ja schon Dienstagabend. Also bitte.
Immerhin, ja, schon Dienstagabend. Also.
Ja? Ich hatte so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ich möchte jetzt ganz polemisch darauf reagieren, man weiß ja nicht mehr, um wen es geht. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es handelt sich um so eine vorweggenommene Zurückweisung beim Online-Dating. So, weißt du, manchmal hat man so beim Online-Dating
man Kontakt besoffen mit, getindert und dann guckt man sich das bei Lichte an und denkt sich so, ach du Shit. Und
dann nee, man hat ein erstes Date.
Ach so.
Und dann meldet sich das Mädel nicht und dann schreibt der Typ, weil er keine Zurückweisung ertragen kann, schon mal vorsätzlich, ich will dich gar nicht. So hat sie. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall haben wir sehr lange über diese Erfahrung gesprochen. Meine Freundin hat jetzt allen Startups abgeschworen, wo ich zu ihr meinte, das ist totaler Quatsch, das war jetzt eine schlechte Erfahrung, die sind ja alle so. Aber die ist natürlich jetzt gezeichnet, weil das eher schwierige Recruiting-Erfahrung. Vielleicht mögt ihr erzählen, was ihr besser machen oder warum ihr, sagen wir anders, warum haltet ihr das für schwierig?
Diesen Prozess,
ja.
Diesen konkreten Fall. Ja. Soll ich mal anfangen?
Analysieren wir das
denn an? Okay. Zerlegen wir es doch mal. Also ich glaube, das, was wir vorher schon gesagt haben, ne, das Verständnis, dass ich mich als Unternehmen, Kanzlei, sagen wir Arbeitgeber, auch bewerbe und präsentiere und vermarkte, war ja irgendwie offensichtlich nicht da, weiß ich nicht, ja. Jedenfalls hat man es nicht rübergebracht im Rahmen des Prozesses.
Ja.
Und das andere ist das Thema Transparenz. Ich kann jemanden nicht, man kann natürlich drüber streiten, das sei auch jedem Arbeitgeber offen gelassen, ob er am Anfang gleich so ein Assessment Center machen will oder ein lockeres Gespräch beim Weinchen. Das kann jeder wirklich gestalten, wie er möchte. Mhm. Nur wenn ich sowas mache, ich kann, das ist ein No-Go, den Leuten irgendwas zu erzählen, was dann am Ende nicht passiert und die dann da irgendwie. Oder es ist der Plan. Nur dann frage ich, also ich will die Leute bewusst irgendwie so unter Druck setzen und zu gucken, wie sie unter Stress reagieren. Aber da frage ich mich auch, was
zeige ich denn dann für ein Mindset als Unternehmen und als Arbeitgeber, wenn ich das mein Plan ist? Also Transparenz und den Leuten offen zu sagen, was jetzt hier passieren wird, wen sie kennenlernen werden, das finde ich essentiell. Weil, wie du es schon gesagt hast, das ist so der erste persönliche Kontakt und da kann man so viel kaputt machen in dem konkreten Fall, aber man kann sich ja auch, was weiß ich, wie viele andere Bewerber verbrennen, weil deine Freundin erzählt das jetzt, was weiß ich, wem, gar nicht, weil sie jetzt da irgendwie eine Kampagne startet, aber man erzählt, redet natürlich drüber und dann denkt man sich so, um Gottes Willen, also sage ich ihm sicherlich nicht hin.
Ja. Mein erster, also ich möchte dich gar nicht unterdrücken, Vera, aber mein erster Eindruck bei diesem ganzen Gespräch war, da saß ganz klar ein Anwalt auf der anderen Seite, der ganz klar Verhandlungsstrategien gefahren ist. Also dieses meint, also irgendwann hat man ja ein Gefühl als Anwalt, wie Anwälte agieren und was die so machen, wann die sich auf Verhandlungen einlassen und wann nicht. Und erster Verhandlungsgrundsatz, du sagst gar keine Summe, solange du nicht von der anderen Seite weißt, dass der überhaupt verhandlungsbereit ist. Und genau das, wir reden hier ja auch viel über Kanzleien, genau das finde ich ganz schwierig bei Anwälten als Arbeitgeber, dass sie nicht verstehen, dass die Arbeitsbeziehung ganz anders funktioniert als diese Verhandlungsbeziehung und die Tricks, die man als Anwalt anwendet. Und das ist, offensichtlich ist das auch ein Jurist, wenn es ein Legal Tech Startup ist, ne? Also, das ist noch nicht richtig angekommen, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Ihr habt ja auch Juristen, die dann letztendlich bei euch bei Delivery Hero im Recruiting tätig sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, dass die so nicht sind in einem Recruiting-Gespräch oder ob das ein Training ist.
Das ist kein Training.
Ja.
Definitiv kein Training. Du musst mir nochmal mehr erklären, was du mit diesen Verhandlungen meinst, weil dadurch, dass ich nicht drinstecke und nicht aus so einer Kanzlei komme, weiß ich nicht so richtig, was du damit meinst.
Na, also Positivbeispiel, ich erinnere mich gut daran, klar, dass das Telefonat zwischen uns gut war, ist offensichtlich, sonst säßen wir jetzt hier nicht zusammen, aber in dem Gespräch, was ich dann später geführt habe, war das absolut eine Atmosphäre auf Augenhöhe, ja, also ich habe da mit, ich weiß nicht, vier Leuten gesessen, aber es war nicht so, dass ich in irgendeiner Form Bittsteller war und es war auch, wir haben auch an keiner Stelle unangenehm über Gehalt gesprochen, sondern es war immer klar, deine Leistung ist was wert und die muss auch bezahlt werden. Deswegen versuche ich jetzt hier gerade nicht, dich über den Tisch zu ziehen, sondern wir wollen ja eine Vertrauensbasis aufbauen. Mhm. Das hat man aber ganz oft in Kanzleien nicht so, sondern das ist schon, es sei denn, es gibt vorgeschriebene Gehaltsbänder und alles ist sowieso klar, dann ist was anderes. Aber in der Regel ist mein Eindruck bei Anwälten, die sind irgendwie immer darauf gepolt zu verhandeln und die wollen dann natürlich das Beste für sich rausholen. Und dann wenden sie auch gewisse Verhandlungstricks an gegenüber dem Bewerber. Aber das ist genau die falsche Position, weil zukünftige Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die sollten so nicht miteinander kommunizieren. Das ist meine These. Sondern da sollte es eben eher eine Vertrauensbasis geschaffen werden und nicht, wer ist hier jetzt der Stärkere in der Verhandlung.
Also ich möchte tatsächlich gar nicht, dass meine Kandidaten mit dem Hiring Manager, also mit dem fachlichen und direkten Vorgesetzten über Geld sprechen. Ich möchte das nicht, weil ich mache das, also deswegen machen wir auch vom Recruiting die Angebote. Es gibt so einen Vergleich, ja, wenn man ein Haus kauft, dann spricht man mit dem Makler und nicht mit dem Verkäufer. Ja, mit dem macht man die Preise aus und nicht direkt mit dem Verkäufer. Also es gibt diesen Zwischenhändler dazwischen. Und der Zwischenhändler in dem Sinne sind wir, weil wir sind ein bisschen objektiver. Das ist nicht so persönlich. Ja, da ist ein bisschen mehr Abstand.
Mhm. Macht mega Sinn auch.
Was so Gehaltsverhandlungen auch angeht. Mhm. Ja, das wird nicht gleich so, ja, das tut nicht gleich so weh, das klingt nicht gleich so emotional.
Mhm.
Ja, es ist ein bisschen mehr sachlicher. Wir können eben dann, wenn es Gehaltsbänder gibt, wir können mit Gehaltsbändern argumentieren.
Mhm.
Gibt es auch erst seit kurzem, aber gibt es. Ja, und ich frage halt, also ne, wir fragen halt, das weißt du ja auch noch, direkt nach Gehaltsvorstellung am Anfang. Und
ich glaube, was ja eigentlich letztendlich so, was ihr ja auch beide sagt, ist, dass es halt wirklich wichtig ist, dass man ein Gespräch auf Augenhöhe führt und dass es letztendlich wirklich ein transparentes Gespräch ist, ne? Wo man sich natürlich irgendwie gut verkaufen muss und also sich als Unternehmen verkaufen muss, aber auf der anderen Seite eben auch nicht Versprechungen macht oder Sachen angibt, die einfach so nicht sind.
Das ist aber leichter gesagt als getan. Da bin ich ganz ehrlich. Ja. Das ist so, ich predige das und versuche, ich habe ja eingangs irgendwie erwähnt, ja, viel Erziehungsarbeit, viel Training und so. Ich versuche, bin jetzt auch in so einem New Manager Onboarding Training, wo die im Prinzip über Prozesse, Tools, Systeme was lernen und versuche, denen den Recruiting-Prozess näher zu bringen und sage ihnen, nur ein konsistenter Prozess führt zu konsistenten Resultaten. Ja. Das heißt, du musst irgendwie am Anfang festlegen, was willst du in jedem Schritt.
Ja.
Ja, du kannst natürlich auch Interviewpartner austauschen, aber die Fragestellungen sollten die gleichen sein. Aber mach das mal. Mach das mal, wenn du so ein schnelllebiges Umfeld hast. Mach das mal, wenn du irgendwie ja, heute nicht weißt, was du morgen brauchst. Das ist super, super, super schwer. Es ist optimal. Und das, da kommen wir zu der Transparenz. Wenn du nicht weißt, also ne, idealerweise hast du diesen konsistenten Prozess und du hast am Anfang in diesem Kick-Off-Meeting, was du mit deinem Hiring-Manager machst, wo du darüber sprichst, wie wollen wir das Ganze gestalten, wie ist unsere Recruiting-Strategie für diese Stelle, wie, wer soll wann interviewen und warum. Idealerweise haben die was festgelegt. Oftmals gucken wir dann. Ja. Dann sage ich, es ist aber immer gut, wenn ich direkt im ersten Gespräch sage, ja, es geht dann so und so weiter, weil die Frage kommt garantiert. wenn ich dann sage, ja, nächster Schritt, fachliches Gespräch mit dem direkten Vorgesetzten. Danach ist vielleicht schon das finale Gespräch, wir laden dich ins Büro ein. Du triffst deine Kollegen, du triffst Stakeholder, du triffst diesen und den, du hast einen Lunch. Ja, kannst du aber nicht. Kannst du nicht immer gewährleisten. Wäre schön, würde ich mich freuen, kannst du aber nicht.
Ich würde an das nochmal anknüpfen, was du vorhin gesagt hast, dass Anwälte ja immer vielleicht für sich das Beste rausholen wollen. Ich glaube, das wollen die Unternehmen im Recruitment natürlich sowieso. Also ich glaube, natürlich will ich das Beste aus diesem Prozess für mich rausholen, aber das kann ja, was ist denn das Beste für mich? Das ist ja, finde ich, die Frage. Und das Beste für mich ist natürlich jemand, der in fachlicher Hinsicht, in persönlicher Hinsicht passt und der aber dann auch bei uns sein will. Und das kann ich ja nun nicht erreichen, indem ich dem irgendwas erzähle, was er vielleicht hören will, was ich aber nicht bieten kann, weil ich vielleicht schlichtweg dieses Umfeld nicht habe, weil wenn man ein anderes Verständnis hat von der Rolle oder von der Entwicklung oder was auch immer. Es kann halt schlichtweg ja nicht das Beste sein, dass ich jetzt jemandem was vormache und sage, haha, der hat gar nicht gemerkt. Ja. Also der ist ein super Kandidat oder die ist eine super Kandidatin und der suchte dies und das. Dann habe ich jetzt mal so getan, als wenn wir das bieten können. Und dann kommt der und ist dann irgendwie 3 Monate da und stellt fest, oh, ist ja gar nicht so.
Das ist
das Schlimmste, was einem passieren richtig kann. Also das kann ja deswegen, natürlich will ich das Beste rausholen, aber das Beste ist für mich jemand, der bei uns am Ende sein will, der passt und der da auch sein will und der da bleiben will und der das gleiche Verständnis hat, wie wir von der Arbeit und von der Zusammenarbeit vor allen Dingen.
Das ist eines der größten Probleme, das sage ich jetzt einfach mal, ist das eines der größten Probleme in der Kanzlei, was Kanzleien haben, wenn sie rekrutieren, weil sie jetzt beispielsweise immer bei den Arbeitszeiten lügen.
Warum nicht?
Ich weiß, aber da seid ihr eine Ausnahme. Aber im Grunde genommen musst du als Bewerber, das sage ich jetzt für alle Jurastudenten, die zuhören, pack mal eine Stunde oder zwei drauf. Naja, eine Stunde. Aber wenn sie dir sagen, um 19 Uhr ist Schicht im Schlaf, ist das in der Regel gelogen, in Anwaltskanzleien. Und das ist aber ganz fatal, das sage ich auch aus eigener Erfahrung, wenn dir Partner im Gespräch sagen, bei uns ist in der Regel um 19 Uhr Schluss und du hältst dich an die Zeit als Berufsanfänger. Und dann hast du aber ganz krassen Zielkonflikt mit den Partnern, die dich angucken wie ein Auto, wenn du dann sagst, 19 Uhr gehst du.
Ja, halben Tag freigenommen.
Ja, genau. Ja, bei dem aufwendigen Bewerbungsprozess, den ihr offensichtlich habt, stellt sich mir direkt die Frage, wie ist denn eure Erfolgsquote? Also kannst du ungefähr sagen, wie viele Bewerber ihr euch anguckt, dass einer dabei ist, den ihr einstellen wollt?
Schwierig. Ich habe jetzt zwar mir nochmal unsere schöne Auswertung geben lassen, die ich jetzt natürlich nebenan liegen habe lassen, aber ich wollte jetzt auch nicht mit Papier rumknispeln. Die ist, finde ich, jetzt gerade in letzter Zeit relativ hoch, weil wir auch dazu übergegangen sind, sehr klar nach der Papierform zu schauen, ob es passt. Gar nicht mal so knallhart, irgendwie jetzt Noten und Prädikat und nicht, aber wir haben halt auch gelernt, das, was du vorhin meintest, wenn man so extremen Bedarf hat, dann hat man vielleicht Leute eingeladen, wo man dachte, naja, vielleicht nicht, aber vielleicht kommt im Gespräch noch was, was mich jetzt total bringt nichts. Bringt nichts. Es ist vielleicht gemein und für die Leute da draußen klingt es auch so, ja, man könnte sich doch wenigstens mal hinsetzen. Erfahrung, so wenn man sowas liest und so ein Gefühl hat, nee. Also auch wenn ich aus dem ersten Gespräch rausgehe und so, naja, kann man machen, aber nein, das ist ein Nein. Das ist ein klares Nein. Und
da, if in doubt, kick them out. Ja,
und da muss man, glaube ich, auch, nein, es ist,
so aber
man,
sind ja nicht mal wir.
Aber da muss man mitunter auch die Kollegen, die das halt nicht so viel machen, ein bisschen erziehen, weil die sind, natürlich ist das auch emotional in gewisser Hinsicht, weil man selber ja irgendwie nochmal weiß, ich habe mich wo vorgestellt und dann würde ich es auch irgendwie doof finden, wenn man nicht vielleicht zu schnell, vorschnell rauskickt, aber die Erfahrung zeigt halt einfach, man hat nach einer gewissen Zeit ein gewisses Bauchgefühl. So, was du gefragt hast, und da wir jetzt wirklich genau hingucken, wir haben immer schon genau hingeguckt, aber wirklich auch für uns selber disziplinieren, so muss man sagen.
Ja.
Uns an unsere Vorstellungen und Ideen zu halten, ist die Quote ganz gut. Unsere Erfahrung ist, das ist jetzt vielleicht für uns speziell so, wir konkurrieren natürlich da draußen mit Kanzleien, die ein Vielfaches an Gehalt zahlen können.
Ja.
So. Und ich sage immer, wenn die Leute bei uns, wenn wir die durch die Tür kriegen, dann haben wir eine echt gute Chance, dass die dann auch zu uns wollen, weil die uns dann kennenlernen und weil ich dann viel besser transportieren kann, was vielleicht das Besondere ist. Wenn jemand jetzt wirklich nur, die Juristen da draußen kennen diese Portale, wo ich dann die ganzen Gehaltsangaben irgendwie vergleichen kann. Wenn ich jetzt so eine Kanzlei suche und sage irgendwie, weiß ich nicht, Berlin Arbeitsrecht und mir das rausfiltern lasse und ich nehme halt schlicht, ich will dahin gehen, wo ich am meisten verdiene, weiß ich nicht, ob wir das immer sein werden.
Aber das ist ja auch genau die Sache. Wollt ihr das überhaupt sein?
Nee,
von Kanzleiseite?
Ja.
Wollt ihr diese Kandidaten? Wollt ihr diese Kandidaten,
nee,
die
nicht.
Dann eben Mitarbeiter?
Genau.
Nein,
nee,
also
eben nicht.
Trennt sich die
genau.
Spreu vom Weizen.
Genau, so und dann, jetzt habe ich den Faden verloren.
Entschuldigung.
So, also, nee, also wir haben, glaube ich, eine gute Quote, so. Wir haben eine gute
Quote. Was sind denn noch so eure Erfahrungen, was die Punkte sind, die jetzt angesprochen werden, wenn es jetzt gerade nicht so um Geld geht, sondern was sind denn Punkte, die immer mehr nachgefragt werden, die man vielleicht jetzt nicht so erwartet wie, keine Ahnung, Kickertisch und Feierabend. Oder auch Wein, wie wir ihn hier gerade trinken.
Das haben wir nicht. Vielleicht. Ich habe in der Tat, muss ich ehrlicherweise sagen, weniger echte aktive Nachfragen nach, was bietet ihr denn? Wir erzählen es halt trotzdem oder ganz absichtlich. Also ich weiß noch, in der Zeit, als ich mich beworben habe oder als ich angefangen habe, als ich dann schon selber gearbeitet habe, war ganz oft so, wann kriegt man ein Blackberry, wann kriegt man eine Visitenkarte und wann stehe ich auf dem Briefkopf?
Echt?
Ja. Also
ja,
ich mache das ja schon eine Weile.
Das
ist eine Weile her.
Das ist ganz klassisch und kann mich da auch sehr gut an meinen Berufseinstieg erinnern, weil das sind die Währungen, in der Wertschätzung in Kanzleien am Anfang gemessen wird.
Genau,
und
vor vielleicht 10 Jahren.
Ja,
oder
gut.
Noch 8, aber ja.
Ne? Bei euch vielleicht jetzt nicht mal, weil es gibt durchaus Kanzleien,
oder auch,
und nicht,
aber auch
weniger?
In Startups, das ist ja auch in Startups so, was da kriegst du erstmal ein PC und ein Handy.
Ja,
aber
das ist nicht so, dass, also ich kann das nicht, da ist es sowieso Voraussetzung, ne?
Genau,
da ist es sowieso
da
gegeben.
Ist es die Voraussetzung in Kanzleien, ist es die Währung, machst du dich gut, kriegst du ein Diensthandy, du Visitenkarten, kommst auf die Homepage.
Bei uns ist das ein Arbeitsmittel.
So genau,
das
ist ein Unterschied.
Das ist mittlerweile, also ich glaube, ich habe die Frage seit Jahren nicht mehr gehört. Von niemandem mehr. Wann gibt es denn bei euch Visitenkarten oder bei Ihnen?
Ja.
Und nach diesen anderen Dingen, die es bei uns ja tatsächlich gibt, ich werde tatsächlich auch nie nach Gehalt gefragt. Das
was?
Ist, ich werde, nein.
Weil
es ist wirklich, ich komme mir manchmal schon blöd vor, man plaudert dann und erzählt und versteht sich gut und dann irgendwann eigentlich, ich sag mal, in 95% der Fälle fragen wir so, haben Sie jetzt auch mal eine Vorstellung, also ich mache das dann immer so ein bisschen augenzwinkernd, wollen Sie auch was verdienen pro bono oder wie stellen Sie sich das so vor?
Euch im ersten Gespräch, weil das kann ich dir auch ganz klar beantworten, das steht bei karriere.de und wie sie alle heißen, fragt bloß nicht als erstes nach dem Gehalt.
Nur ich finde es irgendwie albern, also weil, ich meine, wir haben unsere Gehaltsbänder, sie sind transparent und im Internet veröffentlicht auf entsprechenden Portalen, also warum soll ich dann so tun, als, ne, das ist ja irgendwie Quatsch. Anderes Thema. Und dann, wie arbeiten sie miteinander und wie ist der Umgang miteinander? Wie viel oder wie ist der Austausch? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und was ganz viel, das ist jetzt vielleicht wieder dieses Juristenthema, ich glaube, du hattest das vorhin auch angesprochen, wie schnell und wie dicht komme ich ans Mandat oder an Mandanten ran, an echte Fälle? Ownership. Oder genau, Ownership. Oder wie handhaben Sie das so in den ersten 2 Jahren? Sitze ich da nur im Hinterzimmer und schreibe Memos oder darf eine Frage recherchieren und weiß aber überhaupt nicht mehr, was dann damit wird? Ja. So, das glaube ich. Und dann muss man eben gucken, und ein paar Dinge muss ich den Leuten dann auch aktiv mitgeben.
Ja.
Stichwort, ich bewerbe mich ja auch als Arbeitgeber, weil sie vielleicht danach gar nicht fragen würden, weil sie vielleicht damit auch gar nicht rechnen, dass es sowas gibt, dass es geht. Und ja, das ist, glaube ich, das, was man so in der Veränderung, dass diese Dinge wichtiger sind. Und es unterscheidet sich, ohne jetzt zu ausschweifen zu werden, natürlich auch immer danach, wann jemand zu uns kommt. Das hast du auch schon vorhin gesagt. Natürlich fragt jemand irgendwie im 5. Berufsjahr eher, wie sieht denn vielleicht eine Partnerperspektive bei Ihnen aus, wie ist es denn, und als jemand im 1. Jahr, weil ehrlich gesagt, ich würde es auch ein bisschen spooky finden, wenn jemand als Berufsanfänger da sitzt und mich fragt, wie ist denn bei Ihnen mit dem Partnerschancen. Das würde mich, glaube ich, ich gebe es zu, irritiert. Ja, und dann würde ich mich vielleicht auch wieder fragen, was sagt das über diese Person und möchte ich diese Person? Mhm. Aber gut, ja.
Wie ist das im Startup?
Richtig.
Also wie ist das Startup? Ich sage mal Startup, aber Delivery ist ja kein Startup.
Auf der Schwelle.
Naja, vor allem vor dem Hintergrund, ihr greift ja auch so ein paar Juristen ab, die aus der Kanzlei kommen.
Vielleicht ja.
Ist das auch, vielleicht haben die...
Was sind die Gründe, warum die zu euch kommen?
Ja. Geht es jetzt nur um die Juristen oder generell?
Also nein, generell.
Ich sage jetzt mal generell. Generell geht es um Weiterbildung. Ja, was habe ich für Weiterbildungsmöglichkeiten? Aber das eher weniger. Was ich mittlerweile verstärkt höre und öfter immer wieder höre, ist, was sind so KPIs und was muss ich tun? Und wie wird mein Erfolg in dieser Position?
Was ist ein KPI?
Ja, was heißt KPI?
Key Performance Indicator, das heißt ein quasi
Zielvorstellung.
Ein Erfolgsfaktor.
Haben wir auch.
Wie wird Erfolg gemessen?
Ja.
Also es gibt ja, wie erfolgreich ist ein Unternehmen, das sind dann Unternehmens-KPIs. Mhm. Vielleicht wie viele Mandate zieht man an Land, um jetzt mal zu versuchen.
Ich
werfe mal was ein.
Genau, aber halt, man will ganz klar wissen, wie werde ich bewertet? Ja, und was sind so Faktoren, wie man bewertet wird?
Sind das Feedback-Themen? Kann man das so drehen?
Also Feedback auf jeden Fall auch. Ich glaube, das eine geht mit dem anderen daher.
Mhm.
Ja, weil, Zielvorgaben kannst du nur erreichen, indem du regelmäßig Feedback gibst.
Mhm.
So, ist meine Meinung. Ja, Feedback kann man aber auch geben, ohne Zielvorgaben zu haben.
Wie ist das mit Themen der Flexibilität? Also mobiles Arbeiten, kann mein Leben auch in meine Arbeitswelt einsortieren, solche Themen?
Also ich habe ja hier in meiner Vorbereitung das auch gelesen, Flexibilität, auch mit Arbeitszeiten. Ich glaube, viele sind einfach auch froh, wenn sie 40 Stunden arbeiten.
Ja.
Und 40 Stunden auch 40 Stunden sind.
Ja.
Das irgendwie nicht mehr ist. Wie sich das aufteilt, das wird viel gefragt. Und ich bin dann ganz ehrlich und sage, du bist für deine Zeiterfassung selbstverantwortlich und für deine Zeiteinteilung selbstverantwortlich.
Mhm.
Ja. Mir ist es völlig wurscht, ob jemand von zu Hause aus arbeitet oder also Homeoffice macht oder ins Unternehmen kommt, weil ich vertraue diesem Mitarbeiter. Ich habe den ja durch einen tollen Bewerbungsprozess begleitet, wo ich ihn wirklich irgendwie auf Herz und Nieren geprüft habe, ohne ihn in irgendwelche Stresssituationen ausgesetzt zu haben. Das heißt, ich glaube, dass der wirklich diesen Job macht. Also warum sollte der diesen Job nicht auch zu Hause machen? Und wenn er mein Vertrauen missbraucht,
dann tschüss.
Dann muss man reden.
Mhm.
Ja? Und ja, also es wird nach Arbeitszeiten gefragt. Mir persönlich total egal. Ich bin jemand, komme eher gern spät. Meine Mitarbeiter kommen gerne eher früher, sind so die Early Birds. Ist doch toll, ist doch schön, wenn man irgendwie...
Alles abgedeckt.
Gibt keine Kernarbeitszeiten. Ja?
Das ist, zum Beispiel, das ist tatsächlich auch ein Punkt, der mich immer wundert, dass das immer so gesagt wird, weil ich immer denke, also man kann es ja versuchen. Also man kann ja erstmal versuchen, ob es klappt. Weil ja immer dann natürlich so, ja, man kann das nicht kontrollieren, ob die dann von zu Hause arbeiten und so oder nicht arbeiten. Dann denke ich mir, ja, wenn es nicht klappt, dann gibt es ja, gibt's ja noch Konsequenzen, die man ziehen kann. Also ich verstehe das. Ich
man
verstehe
kann es auch
immer
clever
diese,
machen.
Ich verstehe mal diese präventive Angst davor. Ich habe, aber man kann auch im Büro sitzen und nichts tun. Also ich meine.
Ganz genau. Ja. Also, ja.
Da ist ja viel Spielraum im Internet.
Und das ist halt so dieses Vertrauen. Ich meine, ich sollte doch erstmal meinem Mitarbeiter vertrauen, oder nicht?
Ja.
Aber warum das habe ich ihn sonst eingestellt?
Aber das ist so eine Sicht vom Arbeitgeber, von ganz vielen Arbeitgebern, die, das ist so eine ängstliche, präventive Ängstlichkeit, wo ich mal denke, also ist mir wirklich, die verstehe ich immer nicht. Ich mal denke, das ist ja eine Entscheidung, ob du jemandem, also wie auch in einer Beziehung, das ist ja eine Entscheidung, ob du Menschen vertraust und nicht beschissen ja. werden kann man immer. Es gibt immer Möglichkeiten.
Ja. Aber das ist vielleicht ein schönes Schlusswort.
Ist doch schön, wieder Job und alles hängt zusammen. Ja, ja, es war wirklich, das war, wir konnten uns gar nicht so Struktur halten, weil das Gespräch viel zu spannend war.
Ja. Gut. Wir haben uns gar nicht darüber unterhalten, was wir das nächste Mal eigentlich machen.
Nee, wissen wir auch noch nicht so genau. Also ich habe schon eine Vorstellung, aber ich würde sagen, das lassen wir noch ein bisschen offen und überlegen uns das nochmal, was wir
gut
genau machen.
Okay. Also dann hören
wir... Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, wir müssen uns auf jeden Fall noch zu Themen des Legal Techs unterhalten.
Es gibt noch sehr viele Themen.
Genau, es gibt's. Und vielleicht auch ein bisschen was Berufsethos-mäßiges haben wir auch noch in der Pipeline.
Genau. Aber erstmal vielen, vielen Dank
genau.
an Britta und Vera.
Danke
ja.
euch.
Ja, ich hoffe, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht.
Total.
Ich hoffe, ja. ihr habt euch nicht blöd gefühlt oder so. Sondern
gar nicht.
Dieses Mikrofon wird ja wie zu so einem Publikum.
Hallo.
Es war aber ganz nett.
Ja.
Cool. Hat auch nicht
das es war auch gequatscht. Super, Britta, von dir zu erfahren, wie es bei euch so funktioniert.
Ja,
und läuft.
Tito.
Ja, wir hatten ja vorher noch nicht die Gelegenheit,
miteinander wir sind hier wirklich sind vollkommen
Jungs reingeschossen. Hier
wir springen Herzen hin und her.
So.
Alles klar.
On that note, bis zum nächsten Mal.
Adios.
Ciao.